Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Masterclass. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja wahrscheinlich schon, in diesem Format, also im Format Masterclass, geht es um die wichtigsten Fragen rund um die Startup-Szene. Wir versuchen also Antworten zu geben auf Fragen, die Gründerinnen und Gründer beschäftigen oder wo auch ja zum Teil schwierige Entscheidungen getroffen werden. Und das ist für uns auch ein junges Format, das wir jetzt in diesem Jahr ausrollen. Da wird es relativ viele Folgen zu geben. Wir haben die ersten Folgen der Frage, was macht eigentlich ein Chief of Staff gewidmet, also dem Rollenprofil Chief of Staff. Hintergrund ist, weil wir das auch für uns kennenlernen möchten, denn auch wir bei Startup Insider suchen gerade einen Chief of Staff möchten die Rolle richtig verorten und haben quasi aus der Not eine Tugend gemacht und haben einige der schlauesten Köpfe oder einige erfahrene Expertinnen und Experten vors Mikrofon gebeten, um mit ihnen über ihre Rollen zu sprechen. Und heute sind das Nick Pfisterer, Chief of Staff von Masterplan, Nicolas Klemm, Chief of Staff von H3 Capital und Tine von Villiers, Chief of Staff von Abwest. Und ja, diese Folge ist Folge 3 zu diesem Themenkomplex und sie knüpft nahtlos an die ersten beiden Folgen. Das heißt, wenn ihr hier zum ersten Mal reinhört in die Folgen, am besten die ersten beiden Folgen erstmal hören, denn dann kriegt man ein besseres Verständnis dafür, worüber wir heute sprechen. Heute geht es nämlich um die Organisationsstruktur. Ab welcher Teamgröße braucht man eigentlich einen Chief of Staff? Ist das eigentlich nur was für schnell wachsende Unternehmen, also für Startups und Scale-Ups? Wie ist eigentlich das Rollenprofil des Chief of Staff im Vergleich zum COO? Und viele andere Themen, die geklärt werden wollen. Deswegen freut euch jetzt auf eine tolle Folge mit Nick Pfisterer, Chief of Staff von Masterplan und Tine von Villiers, Chief of Staff von Abwest. Und los geht's jetzt direkt mit Nicolas Klemm, Chief of Staff von HP Capital. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast.
Hi, ich bin Nico Klemm und der Chief of Staff von HV Capital. HV Capital ist ein seit 24 Jahren agierender deutscher Venture Capital Fonds mit Multi-Stage Approach. Wir investieren derzeit in unsere 9. Fondsgeneration mit einer Fondsgröße von 780 Millionen, verteilt auf 2 Fondsvehikel im Ventures- und Growth-Bereich.
Und?
Nick Pfisterer, Chief of Staff bei Masterplan. Masterplan ist eine der führenden Lernplattformen für die betriebliche Fortbildung in Deutschland. Und wir haben verschiedene Lerngebiete von Pflichtschulungen über Leadership-Trainings bis hin zu Produktschulungen. Ist alles dabei.
Und?
Tine von Villiers, Chief of Staff beim Berliner Fintech Abwest. Abwest ist einer der führenden Investment-Infrastrukturanbietern in Europa. Wir haben mittlerweile über 150 Mitarbeitern mit HQ in Berlin. Und was wir anbieten, ist eigentlich eine Investment-API, über die jedes Unternehmen seinen Endkunden einfache und kostengünstige Investitionsmöglichkeiten anbieten kann.
Masterclass. Lektion 1.
Nicolas, hey, freut mich.
Hi Jan, freut mich.
Dritter Block, sehr, sehr schön, freut mich sehr. Wir haben zwei tolle Gespräche geführt, sagen wir bisher zu deinem Werdegang, zur Rolle, zum Background. Wir wollen noch mal ein bisschen eintauchen. Du hast mir schon erzählt, man redet in der Rolle mit unglaublich vielen Menschen. Ne? Wie ist das denn in der Organisationsstruktur? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht denn euer Organigramm auf? Wo ist da Chief of Staff aufgehängt?
Chief of Staff an sich ist natürlich direkt aufgehängt an unserem Geschäftsleiter. Bei mir ist jetzt Rainer Merkle. Das heißt, das ist sozusagen diese Tandemfunktion. Da arbeite ich eng mit ihm zusammen. Also ich bin dann im Organigramm auch an ihn angehängt. Ansonsten bist du, wie auch vorhin schon angesprochen oder in anderen Blogs angesprochen, bist du das Bindeglied zwischen den einzelnen Departments. Das heißt, du stehst etwas neben dem Organigramm, allerdings zwischen den Departments und versuchst, diese einfach optimal zu linken.
Du hast aber, wenn ich es richtig verstehe, keine Direct Reports, ne?
Wie meinst du genau Direct Reports?
Also führst du Teams? Gibt's Leute im Unternehmen, die an dich reporten? Weil ich habe so verstanden von dem ganzen Setup her, du bist sehr oft involviert, aber eigentlich Personalverantwortung hast du keine, ne?
Nee, genau. Also Personalverantwortung hast du in der Regel, also zumindest bei mir als Chief of Staff nicht. Das macht sich natürlich ein bisschen flexibler, um in die einzelnen Parts reinzugehen, sondern deine direkte Line in auch der direkten Kommunikation oder des Reportings hängt natürlich auch immer davon ab, in welchem Projekt du gerade eingespannt bist. Aber in der Regel reportest du dann direkt an deinen Geschäftsführer, also bei mir Rainer. Und ich habe jetzt derzeit keine Personalverantwortung.
Und wir haben ja schon festgestellt, es ist ein einigermaßen neues Personalrollenbild, ne, was wir hier besprechen, eine neue Job Description. Wann guckst du denn oder wenn du Organigramme dir anguckst, wann siehst du denn, ob da vielleicht diese Rolle fehlt?
Das ist eine spannende Frage. Ich würde mal sagen, natürlich ist der Chief of Staff kein First Hire in der Regel, sondern ist in der Regel dann innerhalb einer Organisation interessant, wenn es bereits Organisationsstrukturen gibt oder ein Unternehmen auch ziemlich stark und schnell wächst, damit du die Verbindung zwischen den einzelnen Departments, die ja zum Teil relativ eigenständig agieren, nicht verlierst. Das heißt, es ist im Endeffekt jemand, der in der Mitte steht und versucht, den Überblick über die einzelnen Departments zu behalten und diese dann mit unserem C-Level oder generell dem C-Level zu verbinden. um Chancen und Risiken zu flaggen. Und da, ich sag mal so, wirst du per se sehen, nur aus der Organisationsstruktur hier fehlt ein Chief of Staff, wahrscheinlich nicht, sondern eher innerhalb des Unternehmens selber. Wenn du sagst, du brauchst eine verlängerte Werkbank, du brauchst vielleicht jemanden, der nochmal näher an den einzelnen Topics dran ist.
Schnell wachsende Unternehmen heißt wahrscheinlich auch, ist das der Grund, warum man das in der Startup-Szene vielleicht am häufigsten sieht, ne?
Auf jeden Fall. Also kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, weil es bietet dir einfach eine, sagen wir mal, eine weitere Arbeitskapazität. Mhm. Du hast etwas mehr Möglichkeit, auf verschiedenste Themenkulturen oder verschiedenste Themenbereiche schnell zu agieren, weil du etwas mehr, sagen wir mal, Workforce auch noch hast, die Problematiken hinterhergehen kann. Der Sinn ist ja eigentlich auch, die Geschäftsleitung so zu entlasten, dass du ein Sparring vollziehst oder einfach ein Sparring-Gespräch führst und über verschiedene Thematiken sprechen kannst mit deinem Geschäftsleiter und du ihm dadurch dann einzelne Themenblöcke abnimmst, dass du proaktiv schaust, in welchen Bereichen jetzt ein Akt sinnvoll wäre.
Ich habe gelernt, es geht auch unglaublich viel um Vertrauen, ne? Also je nach, sagen wir, Rollenverständnis, bisschen gibt's, keine Ahnung, Zugriff auf den Kalender, Zugriff auf E-Mails und so weiter und so fort. Ich habe aber zeitgleich auch von Chief of Staffs gelesen, die machen das remote. Geht das überhaupt?
Remote gehen tut's auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auch auf das Unternehmen drauf an. Ich für meinen Teil bin absoluter Office-Mensch und glaube auch, dass das Sinnigste ist, was du innerhalb dieser Position machen kannst, weil die Hemmschwelle unfassbar niedrig ist für andere Personen, um schnell mal auf dich zuzukommen. Du bekommst es hin, dass die Personen zu dir kommen und dir vielleicht etwas flaggen, was nicht in einem Call oder nicht in einer E-Mail oder nicht in Teams oder WhatsApp-Chats, whatever, was auch immer ein Unternehmen gerade als Kommunikationsmittel nutzt, einfach rübergebracht werden kann, sondern es ist vielleicht dieser kurze Austausch, dieses kurze Ping, hey Nico, ich habe hier und hier gerade ein Thema auf dem Tisch, magst du dir das mal anschauen? Dadurch, dass du das hinbekommst, bist du so nah an den tatsächlichen Abläufen, dass dir eigentlich nichts entgeht. Und das ist, finde ich, ein Part der Rolle. Das heißt, Remote macht in manchen Fällen vielleicht Sinn. Ich halte es jetzt für meine Position derzeit zum Beispiel am sinnvollsten, dass du vor Ort bist.
Das heißt, bei dir ist die Tür auch immer offen?
Immer, immer. Ich glaube, sonst verpasst du sehr, sehr viel. Aber in der Regel macht es das einfach viel einfacher. Also offene Tür ist bei mir Regelfall.
Und du hattest ja auch gesagt, dass Empathie wichtig ist. Aber zeitgleich, du bist ja dann trotzdem in eurem Fall verlängerte Werkbank, hast du gesagt, von Rainer. Ne? Wie kriegt man das eigentlich hin, dass man zu dir dann Vertrauen aufbaut und nicht das Gefühl hat, du bist so ein kleiner Spion für die Geschäftsleitung?
Das kommt natürlich durch deine eigene Handlungsweise auch drauf an. Wie gehst du mit Problematiken um? Ich denke generell, Spion ist da immer das falsche Wort, weil eigentlich, was du viel mehr machst, ist, du setzt schon viel vorher an. Das heißt, bevor eigentlich ein Topic aufkommen würde, wo du sagst, oh, das sage ich jetzt nicht dem Spion, in Anführungszeichen, sondern du siehst, du sollst mich immer sozusagen als zusätzliche Informationsquelle sehen. Das heißt, wenn du eine Frage vielleicht gerade nicht an C-Level stellen möchtest, dann kannst du sie immer an mich stellen. Das heißt, es gibt diese Hemmschwelle, soll unfassbar gering sein, damit du einfach sagst, hey, du kannst mit jedem Thema zu mir kommen. Wir sind ja ein Team. Und das ist auch das, was ich vorher schon einmal gesagt habe. Es geht eigentlich Tendenz eher darum, dass diese Rolle es ausfüllt, dass du gewinnst, wenn alle um dich herum gewinnen. Das heißt, da hat nichts mit Anschwärzen, es hat gar keinen Vorteil, sondern es geht einfach nur darum, hey, wie können wir an diesem Strang weiterziehen? Und wenn daraus eine Challenge entsteht, dann wie lösen wir sie am besten?
Und Stichwort C-Level, vielleicht nochmal kurz, also gibt's ja bei euch in dem Sinne nicht, weil ihr, sagen wir mal, eine Partnerstruktur habt, aber trotzdem, wenn man jetzt mal, du siehst ja dann viele Startups, die Abgrenzung zum COO, wie würdest du die ziehen?
Der COO ist in meinen Augen jemand, der ja wirklich operativ das gesamte Unternehmen leitet und das auch in großer Weise sozusagen also als eigenständigen Themenbereich auch fokussiert. Der Chief of Staff ist in meinen Augen nochmal ein Stück näher daran, dass seine Hauptkernaufgabe eigentlich ist, den CEO oder die Geschäftsleitung an sich zu entlasten. Das bedeutet, er ist näher an der Geschäftsleitung für die einzelnen Topics dran und geht dann nochmal ein bisschen tiefer in gefleckte Challenges oder Risks rein, wohingegen der CEO in meinen Augen eher wirklich für die komplette operative Steuerung des Unternehmens zuständig ist. Das heißt, sie sind nicht Gegensätze, sie bedingen sich auch nicht gegenseitig, sondern der Chief of Staff kann manchmal auch eine tolle Ergänzung auch zu einem CEO sein.
Super. Ja, das war also Nicolas Klemm, Chief of Staff bei HB Capital. Und wir machen direkt weiter mit Nick Pfisterer, Chief of Staff von Masterplan. Viel Spaß dabei.
Lektion 2.
Nick, freut mich sehr. Hi.
Hi Jan, ja, freut mich auch.
So, dritter Teil unseres Gesprächs. Du hast ja schon von der Zusammenarbeit mit Stefan, mit deinem CEO erzählt. Mir hat neulich mal jemand gesagt, die Rolle des Chief of Staff wäre so ein bisschen so ein Sechser im Lotto, ne? Weil man halt so unglaublich viel mitbekommt. Fass doch nochmal kurz zusammen so deine Zusammenarbeit mit dem Stefan. Ist ja ein ganz besonderes Verhältnis wahrscheinlich dann im täglichen Doing, ne?
Ja, absolut. Also ich finde auch, die Rolle ist für mich die perfekte Rolle, einfach weil ich so viel mitbekomme und gleichzeitig auch viel Verantwortung tragen kann. Und Stefan und ich kennen uns ja wirklich schon super lange und arbeiten jetzt 7 Jahre schon gemeinsam beim Masterplan und arbeiten dementsprechend jetzt auch in dieser Chief of Staff-Rolle zum CEO sehr eng miteinander. Und ich bin quasi wie sein Sparringspartner. Also er kann quasi oder er teilt mit mir quasi alle wichtigen strategischen Entscheidungen, die zu treffen sind. Und oder auch mal, ich hatte eben in der vergangenen Folge, hatte ich ja auch mal angesprochen, so, dass es ja meistens die Dinge sind, die nicht laufen, mit denen sich das CEO beschäftigt. Und da ist man halt sonst unter Umständen mit alleine und muss dann irgendwie sich selber mit, eine Lösung überlegen. Und ja, wir tauschen uns einfach zu diesen Themen aus, können da offen drüber sprechen. Und ich teile dann immer offen meine Meinung, was ich machen würde. Und ja, damals hat er das natürlich mit seinem Co-Founder auch viel gemacht. Die beiden haben das ja Unternehmen jetzt zusammen gegründet. Und ja, mittlerweile ist der Co-Founder ausgeschieden und damit ist sozusagen die Rolle des Sparringspartner, ja, ich will jetzt mal sagen, frei geworden. Und damit ist dann auch eben diese Chief of Staff-Rolle jetzt wirklich wichtig geworden, glaube ich, sehr hilfreich auch für unseren CEO.
Mir hat das mal jemand gesagt, das glauben dann viele gar nicht, aber selbst die erfolgreichsten Gründer, wenn sie Solo-Gründer sind, sitzen manchmal abends in ihrem Büro und sind ein bisschen verzweifelt oder freuen sich halt, wenn mal jemand da wäre, mit dem sie quasi auf Augenhöhe auch Dinge besprechen könnten, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch richtig wichtig. Also selbst wenn ich auch gründen würde, würde ich das auf jeden Fall mit einem Co-Founder machen, einfach um Gedanken auszutauschen und eine andere Meinung zu bekommen und so. Und wir sind auch nicht immer einer Meinung, ne? Also ganz und gar nicht. Aber ich glaube, das ist halt super wichtig, um einfach auch eine andere Perspektive zu bekommen und zu verstehen, wie man die Dinge aussehen kann. Und ich glaube, es tut wirklich gut, mit jemandem über gerade die Dinge, die nicht laufen, sprechen zu können.
Bleiben wir noch mal kurz dabei. Wie ist das denn, wenn ihr nicht einer Meinung seid? Das ist ja total spannend, ne? Also sag mal, andere Perspektive ist ja, glaube ich, total wichtig und es zeugt ja auch von Respekt, wenn ihr so zusammenarbeitet wahrscheinlich, ne? Aber wie läuft so ein Gespräch ab? Und was sind es auch für Themen, die ihr dann quasi, wo ihr nicht einer Meinung seid? Also muss jetzt natürlich keine Internas offenbaren, aber sagen wir vielleicht von den Bereichen so die groben Überschriften.
Ja, also es können natürlich People-Themen sein, es können strategische Entscheidungen sein, es können Dinge sein hinsichtlich konsequent sein mit Entscheidungen, die jetzt in der Vergangenheit getroffen worden sind, keine Ausnahmen zu machen und so. Also ich meine, ich versuche häufig halt einfach konsequent in den Entscheidungen zu sein, die wir getroffen haben und versuche das auch zu treiben. Ja, wenn wir dann quasi nicht einer Meinung sind, diskutieren wir darüber und wägen dann Pro und Contra ab und so. Und letztendlich hat er natürlich immer die Entscheidungsgewalt, ne, was er daraus macht. Und das respektiere ich auch, ne? Also Stichwort Disagree and Commit, ne? Aber ja, es kommt auch häufig vor, dass, ne, eine neue Perspektive einfach durch mich reingebracht wird und eben dann doch andere Entscheidungen getroffen wird. Also es, ja, genau.
Und diese Perspektive kommt ja auch unter anderem daher, weil du ja wahrscheinlich sehr, sehr viel siehst, ne? Also du hast ja, ich weiß nicht, wie es bei euch im Detail ist, aber oft sagt man ja dann Zugriff auf den Kalender, man liest E-Mails mit, man hat irgendwie, du hast in der früheren Folge erzählt, dass du, sag mal, Investorengespräche mitführst oder da zum Teil auch irgendwelche Meetings vorbereitet. Du siehst sehr viel, ne? Wie kriegt man denn dieses Vertrauenslevel überhaupt hin? Und was muss man vielleicht auch tun, um es zu rechtfertigen?
Das Vertrauenslevel ist bei uns halt wirklich dadurch durch die jahrelange Zusammenarbeit entstanden, ne? Also Stefan sagt immer, ja, du hast keine Geheimnisse vor mir und das brauche auch nicht machen. Ich habe Zugang zu seinem Kalender, ich habe Zugang zu seinen E-Mails. Die E-Mails schreibt er natürlich alle immer noch selber. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie seine E-Mails schreibe. Aber halt eben, um den Kontext zu bekommen, ist es halt unglaublich wichtig. Und ja, es kommt halt häufig vor, dass ich dann einfach nochmal andere Dinge auf dem Schirm habe, die er vielleicht gerade aufgrund von, ja, so vielen anderen Themen nicht auf dem Schirm hat, wo ich dann einfach, ja, dafür sorgen kann, dass Dinge halt nicht unter den Tisch fallen. Und das ist halt unglaublich wichtig. Und was, glaube ich, auch ein großer Faktor noch ist, wo ich eine andere Perspektive reinbringe, ist hinsichtlich des Teams. Also er reist natürlich viel, ne? Er ist viel unterwegs und von daher kann ich sozusagen immer auch mehr, also nochmal viel mehr Insights vom Team einfach mit reinbringen, ne? Ich bin viel im Office, krieg super viel mit und kann da einfach ihm, ja, erzählen, wie es gerade läuft und wie die Leute drauf sind und so weiter.
Ist das denn auch so, dass ihr euch im Urlaub dann, also ich meine, das ist ja für einen Gründer auch wichtig, dass man in Urlaub fahren kann, dass ihr euch dann in solchen Zeiten sogar gegenseitig vertreten könnt?
Ja, also zu gewisser Hinsicht natürlich, ne? Mhm. Aber klar, wir machen halt vorher immer eine Übergabe, was wichtig ist, was nicht liegen bleiben kann, ne? Und dann können wir uns selbstverständlich auch gegenseitig vertreten. Aber natürlich nur bis zu einem gewissen Level.
Und du, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du warst ja vorher Head of Operations, bist jetzt schon lange dabei, kommst aus dem Produktbereich. Das heißt, du wurdest in diese Rolle jetzt reinentwickelt. Was muss denn der CEO jetzt oder der Gründer seinerseits tun, um dich oder jemanden wie dich weiterzuentwickeln, auch nach vorne raus und überhaupt in diese Rolle reinzuentwickeln?
Also ich glaube, wenn die Rolle jetzt neu angefangen wird, ist der allererste Schritt wirklich, ja, ich sage jetzt mal so salopp, Hosen runterlassen. Also wirklich so viel Kontext geben, wie es geht. Ich glaube, das ist super wichtig, einfach um sozusagen den notwendigen Kontext zu haben, um in der Rolle überhaupt erfolgreich zu sein. Wenn du keinen Kontext hast und auch die Zusammenarbeit mit dem CEO nicht eng genug abläuft, dann kannst du in der Rolle einfach nicht erfolgreich sein. Und wenn es jetzt ums Entwickeln geht, ja, ich glaube, immer langsam, aber stetig immer mehr Verantwortung geben, immer mehr Projekte, die man vielleicht am Anfang nicht so gerne abgegeben hat, abgeben und halt schauen, dass man immer, wenn es notwendig ist, mit involviert wird, aber möglichst die Leine lang lassen, weil das macht ziemlich aus mit dem Chief of Staff. Also es soll ja keine Assistenzrolle sein, sondern es soll halt wirklich darum gehen, ja, operativ Dinge abzugeben, ne, und nur noch Entscheidungen zu treffen und ja, ich glaube, damit kommt die Entwicklung dann total selbstständig.
Und ich hatte mal gehört an anderer Stelle, man muss auch legitimiert sein, ne? Also du musst quasi das Backing haben, dann in dem Fall von Stefan, aber du musst auch legitimiert sein, dann an seiner Stelle aufzutreten und dass auch im Team klar ist, dass du quasi so eine, ja, wirklich eine rechte Hand bist und nicht eine Assistenz, ne?
Ja. Absolut. Ja, man sollte schauen, dass man das Standing in der Organisation verdient und man sollte tunlichst vermeiden, da irgendwie überheblich aufzutreten, sondern einfach ja authentisch und einfach, dass es eben auch klar ist, so was die Aufgabe des Chief of Staffs ist, ne? Und es geht nicht darum, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, so eine Art Filter vor dem CEO zu sein. Also das sollte es sollte meiner Meinung nach auch nicht passieren, dass sozusagen der CEO dann plötzlich den Mitarbeitern gegenüber unnahbar wird und man da gar nicht mehr hinkommt. Da hatten wir am Anfang, das war eins unserer wichtigsten Anliegen, dass das nicht so rüberkommt und dass das nicht passiert.
Und sag mal vielleicht ganz kurz nochmal Stichwort Teamgröße und vielleicht auch Organisationsstruktur. Ab welcher Größenordnung macht diese Rolle überhaupt Sinn?
Ist auch wieder schwierig, so pauschal zu beantworten. Ich glaube, man muss sich halt anschauen, wie komplex ist das Business schon und vor allem auch, wie möchte der CEO arbeiten. Beim Masterplan ist es jetzt der Fall, dass wir so bei circa 100 Personen sind, 100 Mitarbeitenden, zwei Standorte haben und auch viele remote arbeiten. Ich glaube, was die Rolle des Chief of Staff sehr begünstigt hat bei uns, ist eben, dass der Co-Founder rausgegangen ist und ich dann quasi als Sparring-Partner zukünftig zur Verfügung stand. Und unser CEO ist auch super offen fürs Delegieren einfach. Er gibt da einen Vertrauensvorschuss und muss halt einfach nur an wichtigen Entscheidungen beteiligt sein. Und das ist halt einfach ein super, super Nährboden für die Rolle. Ja, und hinsichtlich der Organisationsstruktur, hattest du noch gefragt. Also ich glaube, das hat bei uns nicht wirklich signifikant was an der Organisationsstruktur geändert. Was uns wichtig war, war eben die Nähe zu den Teams, dass der CEO die Nähe zu den Teams beibehält und nicht irgendwie so ein Filter entsteht durch die Rolle des Chief of Staffs. Und es gibt tatsächlich auch noch ein paar Themen, wo unser CEO wirklich noch tief drin ist. Sei es jetzt im Recruiting, haben wir noch das Founders-Interview immer am Ende des Recruiting-Prozesses, wo dann unser Founder auch nochmal die Kandidaten oder Kandidatinnen kennenlernt. Und auch so Product-Themen sind von unserem CEO einfach so ein Herzensthema. Und da ist er auch noch wirklich tief drin. Und ja, wir haben damals entschieden, es ist noch zu früh für einen COO bei uns. Also das macht einfach aktuell keinen Sinn bei der Größe. Und ja, von daher ist es der Chief of Staff.
Und würdest du dann jetzt, sagen wir mal, diesem Satz von dir gerade folgend sagen, der Chief of Staff ist so eine Vorstufe des COO oder würdest du sagen, das sind komplett unterschiedliche Aufgabenbereiche nochmal?
Es ist schon in gewisser Hinsicht eine Vorstufe zum COO. Also es ist ja auch häufig, der nächste Schritt ist dann die Rolle des COO. Allerdings muss das nicht sein, ne? Also ich würde sagen, die Chief of Staff-Rolle ist halt dadurch geprägt, dass man halt an den Projekten des CEOs arbeitet, ne, und eben schaut, dass die Rolle des CEOs effizient wird, während der COO ja quasi seine eigene Agenda hat. Also er kümmert sich dann quasi darum, ne, das Business zu optimieren, ne, den Prozess zu optimieren und effizienter zu gestalten. Und das ist ein Teil meiner Aufgaben. Also ich habe mit Sicherheit auch einige Prozessoptimierungsaufgaben und Projekte, aber das ist halt nicht nur, ne? Beispielsweise Finanzierungsrunden, die ein maßgeblicher Bestandteil meiner Rolle sind, wären in der Rolle des CEOs jetzt nicht enthalten. Und ich glaube, auch noch ein großer Unterschied und auch noch eine gewisse Charakteristik des Chief of Staffs ist, dass häufig keine Direct Reports an der Rolle sind, außer eben, wie das bei mir so ist, mit dem Legacy-Thema IT, dem einen FTI, den ich noch habe, Ausnahme aus von den Verantwortungen von früher. Das ist dann so die Ausnahme. In der Regel hast du als Chief of Staff keine Direct Reports.
Und ist das gut? Also ich hatte das schon mal gehört, fand das sehr verwunderlich eigentlich in der Rolle, dass man niemanden hat, der an ihn reportet, außer bei dir jetzt so mal verständlicherweise. Aber ist das eine gute Situation oder glaubst du, es könnte sich nochmal ändern?
Na, es gibt häufig ja so CEO Offices auch, wo dann auch die quasi dann noch weitere Rollen an dem CEO dran sind. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das auch Konstellationen gibt, bei denen man dann doch als Chief of Staff Personalverantwortung hat. Ob ich das jetzt gut finde, ich weiß halt nicht, ob es notwendig ist. Also es kommt natürlich immer da auf den Workload an. Bei uns reicht das jetzt vollkommen, dass ich da Individual Contributor bin von unserem CEO oder zu unserem CEO. Finde ich es schade? Ja, schon. Also ich hätte gerne eine Rolle mit Teamverantwortung auch, aber mir macht die Rolle des Chief of Staff einfach so viel Spaß. Ich mag die vielen unterschiedlichen Projekte, dass es kleiner Wermutstropfen ist, aber es ist trotzdem okay.
Super. Ja, das war Nick Pfisterer, der Chief of Staff von Masterplan. Und wir machen direkt weiter mit Tine von Villiers, Chief of Staff von Upvest.
Lektion 3.
Tine, hallo, da sind wir wieder.
Ja? Hi Jan.
Cool. Toll, dass wir wieder sprechen. Genau, also tolle Gespräche bis jetzt gewesen mit dir. Trotzdem, jetzt soll es noch mal ein bisschen mehr um die wirkliche Zusammenarbeit gehen mit dem CEO. Ja, vielleicht magst du noch mal einführen, kurz beschreiben, wie sieht die bei euch aus? Du hast gesagt, ihr trefft euch einmal in der Woche, habe ich rausgehört, ne?
Genau, also ich glaube, vielleicht noch mal von vorne auch anfangt. Wie gesagt, man ist so ein bisschen die rechte Hand des CEOs. Und ich glaube, ganz wichtig ist es auch, wenn man in die Rolle schlüpft, dass man schnell dieses Vertrauen aufbaut und auch herausfindet, wie man am besten zusammenarbeitet. Und was wir jetzt über das letzte Jahr herausgefunden haben, dass wir relativ, also einmal in der Woche unser normales Weekly haben, schauen, was sind die Prios und dann abstecken, aber mittlerweile auch also super eigenständig unterwegs sind und auch die Projekte vorantreiben. Es sei denn, es sind jetzt irgendwie Projekte, die super hohe Prio haben, also wie zum Beispiel irgendwie alles Richtung Investoren. Teilweise, wenn wir jetzt irgendwie in neue Märkte expandieren, also da, wo auch quasi CEO-Support oder auch die Guidance notwendig ist, da natürlich enger abstimmen, aber bei den anderen Projekten auch relativ selbstläufig unterwegs sind.
Vom Organigramm her, du hängst direkt am CEO, aber ansonsten hängt niemand an dir, ne? Oder wie ist das aufgemalt?
Also aktuell, als ich gekommen bin, hatten wir dann tatsächlich auch unser eigenes kleines, feines Team etabliert. Also unser Team ist Strategy und Org. Das ändert aber sonst natürlich nichts an der Org-Structure. Nur, dass wir halt gesagt haben, irgendwie jetzt haben wir ein kleines Team. Aktuell haben wir auch einen Praktikanten, einen Strategy-Intern und hatten auch eine EA. Also das ist so ein normales Team, was ich auch bei anderen Firmen sehe, dass man oft halt die EA noch unter den CEO hängt und dann irgendwie teilweise ein Intern oder auch ein Full-Time-Associate unter den Chief of Staff. Teilweise natürlich sind die Teams auch größer, aber das ist zumindest, wie es bei uns gerade aussieht.
Und apropos Teamgröße, ab welcher Größenordnung geht das eigentlich los, dass man sich mit dem Chief of Staff beschäftigt?
Gute Frage. Also ich sehe es mittlerweile, ich meine, in Berlin ist das ja auch so ein bisschen eine Trendrolle geworden. Und ich sehe es auch mittlerweile bei kleineren Firmen, das ist dann oft eher so Richtung Founder Associate. Aber auch hier, ein Founder Associate ist ja auch nichts anderes als so ein bisschen die rechte Hand des Gründers oder der Gründer. Teilweise sind dann die Aufgaben ein bisschen unterschiedlich und die Seniorität. Aber das sehe ich schon in den Firmen und ich sehe da auch einen großen Mehrwert, weil letztendlich du nimmst halt enorm viel Arbeit von der Platte, vom Gründer oder von der Gründerin. Also da sehe ich den Mehrwert ehrlich gesagt ab jeder Stage.
Und dieses viel Arbeit abnehmen, wie definiert ihr das denn genau? Welche Arbeit bei dir landet? Also das ist ja auch nochmal total spannend, ne? Weil man muss ja auch abgeben können als Gründer.
Ja, das stimmt. Und hier auch, wie das kommt natürlich dann total auf den Gründer oder CEO drauf an. Wie gesagt, ich glaube, das ist dann relativ oder bei uns vordefiniert durch diese vier Bereiche, die wir in unserem ersten Gespräch angesprochen hatten. Dass wir da klar sagen, hey, okay, die liegen bei dir. Und gerade wenn wir in dieses Blackbox Special Projects Thema gehen, ich glaube, da haben wir uns dann einmal, setzen wir uns zusammen und überlegen genau, wer übernimmt was. Oder ist es dann komplett von mir getrieben oder inwieweit ist noch der Einfluss des CEOs? Aber ja, es kommt dann wirklich Projekt drauf an.
Und da das ja ein bisschen neue Rolle ist, kann ich mir auch vorstellen, nicht jeder im Team wusste damit mit dem Begriff vorher was anzufangen. Ne? Kannst du das mal erzählen? Wie hat man damit begonnen, quasi dich auch zu, sag mal, offiziell einzuführen, auch klarzumachen, dass du legitimiert bist? Du hast ja auch, glaube ich, gesagt, du bist ein bisschen Sprachrohr der Firma. Also das ist ja eine besondere Rolle. Was hat Martin da richtig oder vielleicht auch falsch gemacht?
Deswegen ist ja auch gut, dass wir einen Podcast hier zu aufnehmen, weil es haben natürlich auch mehrere Leute die Frage. Bei mir tatsächlich, also ich kam dazu, wir hatten Chief of Staff und unser aktueller oder unser ehemaliger Chief of Staff ist dann in unser Growth-Team gewechselt, Konstantin. Mhm. Und ich habe sozusagen die Position dann übernommen. Deswegen war das bei bei Abwest spezifisch jetzt keine große Umstellung oder keine neue Position, die sozusagen reinkam, sondern nur ein neues Gesicht.
Okay, aber trotzdem wahrscheinlich muss man das irgendwie relativ klar kommunizieren ins Team, ne? Weil das da plötzlich jemand ist, der legitimiert ist, auch Vertrauen genießt. Dass manchmal sagt man ja sogar, man spricht mit der gleichen Stimme wie der CEO. Das ist ja schon eine sehr besondere Rolle, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also natürlich gab es irgendwie eine Nachricht und auch im Meeting irgendwie vorstellen. Das machen wir grundsätzlich mit jedem unserer New Joiner. Aber natürlich, also ganz klare Kommunikation ist wichtig.
Wie weiß denn Martin, ob du eine gute Woche hattest?
Werde ich ihn gleich mal fragen.
Ja, weil das ist ja schon spannend.
Also möglichst wenige Nachrichten.
Ja, aha, okay. Aber also du sagst, ihr habt euer Weekly. Das heißt, er bekommt mit, wenn es irgendwo knirscht. Ne? Aber ich frage mich auch so, du hast OKRs und KPI schon mal angesprochen. Ich finde das sehr schwer. Also ich finde auch, ein CEO generell hat schwierige KPIs, ne? Dementsprechend kann ich mir vorstellen, ist ja auch beim Chief of Staff wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Ich glaube letztendlich, also wenn es ein Resultat gibt, was gut läuft oder also oft, wir machen auch weniger irgendwie Updates, woran man jetzt gerade sitzt, sondern eher, wenn was steht oder wenn man dann wirklich aktiv Input braucht, dass wir dann drüber detailliert diskutieren. Und dann sieht man quasi, ob es gerade gut läuft, also ob das Resultat eben das ist, wo wir als Firma hinsteuern möchten.
Gibt es denn, ich meine, wenn du den CEO manchmal dann auch vielleicht vertrittst in bestimmten Punkten, gibt es denn, sag mal, Rollen, wo du sagst, oder Situationen, wo du sagst, da sollte man ihn nicht vertreten? Also gibt es da für dich sinnvolle Grenzen auch?
Ja, ich glaube durchaus, aber dafür haben wir auch mittlerweile ein vollständiges Management-Team. Also gerade, glaube ich, Richtung Investoren, aber haben wir unseren CFO, strategische Diskussionen, die wir aber sowieso im ganzen Management führen. Also ich glaube, da sind auch wenige Themen, wo ich jetzt wirklich eins zu eins vertreten muss oder Vertreter.
Und trotzdem vielleicht nochmal die Abgrenzung. Also ein Chief of Staff ist ja kein COO-Ersatz, ne, zwangsläufig. Was würdest du sagen, wo sind die Überschneidungen, wo sind die Abgrenzungen?
Ich glaube auch hier, wahrscheinlich kommt es wieder auf die Stage drauf an. Und natürlich, also wie ich einen CEO klassisch kenne, es gibt einmal natürlich einen CEO, der auch diese intern gerichteten Themen, alles rund um Ops Excellence vorantreibt. Und auf der anderen Seite ist ja auch ein COO oft für den eigentlichen Maschinenraum sozusagen tätig. Also wenn ich jetzt bei uns, unser Operations-Team, wir haben jetzt kein COO, aber unser Operations-Team ist jetzt endlich unser hartes Middle- und Backoffice. Und ich glaube, da ist die Unterscheidung dann eher, wie man es in der Firma handhabt. Also bei uns gibt es ganz klare Unterscheidungen zwischen Operations und Chief of Staff. Ich weiß aber, dass bei anderen Firmen ist auch ein COO quasi der oder diejenige, der diese Ops-Excellence-Themen, intern gerichtete Themen, auch viel People-Support übernimmt.
Super. Ja, das war's für heute. Das war Folge 3 von Startup Insider Masterclass zum Thema Chief of Staff. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's großartig, wie die letzten Folgen auch. Wie gesagt, wenn ihr die nicht kennt, gerne nochmal reinhören. Und nicht vergessen, wir suchen auch einen Chief of Staff. Falls ihr jemanden kennen solltet, der zu uns passt oder euch selbst angesprochen fühlen sollte, schaut mal vorbei auf startupinsider.de/career. Da freuen wir uns natürlich über eure Bewerbung. Und ansonsten geht's hier morgen weiter mit der 4. und letzten Folge zum Thema Chief of Staff. Und da reden wir über Erfahrungen, über Learnings, über Do's and Don'ts, über Priorisierungen. Wir reden über Highlights und Lowlights, also viele Themen nochmal rein aus der Praxis. Wird auch nochmal super, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das war's von meiner Seite aus. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de/podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.